Hans-Dirk Waller, Friederike Waller, ich habe mich entschlossen. Ein ungewöhnliches Frauenschicksal im 19. Jahrhundert. Vorbemerkung zur Entstehung dieser Erzählung. In beiden Familien der Autoren findet sich in mehreren Generationen Auswanderer nach Nord- und Südamerika. Auf der Suche nach authentischem Material über deren Motive, das Land zu verlassen, und über ihr Schicksal stießen sie im Nachlass von Annemarie Waller auf Aufzeichnungen von Gesprächen mit ihrer Großmutter Maria St., einer Bauerntochter aus Dithmarschen. Inhalt dieser Aufzeichnungen waren vorwiegend Marias abenteuerliche Erlebnisse während ihrer Auswanderung nach Peru, ihr unverschuldetes Scheitern in der Fremde nach 6 Jahren und die Abweisung durch die Eltern nach ihrer Rückkehr als Witwe. Aus dem vorliegenden Material wurde eine biografische Erzählung über ein ungewöhnliches Frauenschicksal im 19. Jahrhundert. Das Gespräch Annes mit ihrer Großmutter bildet den Rahmen, in dem auch die Marschlandschaft, Geschichte und Charakter der dort lebenden Menschen angesprochen werden. Kapitel 2. Maria schwärmt Anne gegenüber weiter. Ich sah zum ersten Mal staunend am Jungfernstieg in den Schaufensterauslagen die moderne Damenbekleidung. Und die Frauen flanierten mit großen Hüten, die ich noch nie gesehen hatte, und trugen lange, weite Röcke. Und im Sommer drehten sie bunte Sonnenschirme über ihren Köpfen. Die Kleider waren so ganz anders und viel feiner als unsere raue Arbeitskleidung. Und dann saßen wir in einem Pavillon an der Alster, tranken Tee und fütterten die Schwäne. Frau Riesing nahm mich mit zur Theateraufführung und erzählte mir, dass früher im Deutschen Nationaltheater der Dichter Lessing, so hieß er doch, tätig war. Aber besonders gern ging ich mit ihr in den Zoo und den englischen Garten im Jenisch Park, der von einem schottischen Gärtner angelegt war. Da gab es Azaleen und Rhododendren von unbeschreiblicher Höhe. Du wirst dir vorstellen können, dass ich mir eine völlig neue, andere Welt offenbarte. Anne fragte Marie, was wirkte auf dich als unerfahrenes Mädchen vom Lande in dieser so fremden Umgebung besonders? Tja, hier gab es für mich keine bedrückende Unterordnung der Tochter unter die launen und überkommenen Vorstellungen der Eltern. Hier konnte ich als respektierter Mensch, ohne mich rechtfertigen zu müssen, auch meinen Neigungen und Wünschen nachgehen. Und so sog ich alles in mich auf. Hamburg war für Marias Erwachsenwerden ein fruchtbarer Boden. In der Hansestadt konnte man nur Bürger, keinen Adel, keine Patrizier, nicht einmal Untertanen. Das Devote und Subalterne fehlte. Selbst der einfache Mann betrachtete sich bei allem Respekt vor Stellung und Beruf den Oberen gegenüber als gleichwertig. Sie alle fühlten sich als Hanseaten und nahmen selbstbewusst am Leben und Treiben ihrer Stadt Anteil. Maria trieb natürlich die Neugierde jetzt auch zu den Vergnügungsstätten. Hier konnte man andere junge Menschen kennenlernen. Die Stimmung war viel ungezwungener als auf dem Lande, wo alle sich gegenseitig kennen und im Auge haben. So besuchte sie mit einer Freundin häufig den Apollosaal und entwickelte eine große Tanzleidenschaft. Sie genoss die unbeschwerte und ausgelassene Fröhlichkeit in vollen Zügen. Und dort sollte sich auch bald ihr Schicksal entscheiden. An einem Abend standen am Rand der Tanzfläche 2 etwas scheu wirkende junge Männer, die für wenige Wochen aus Amerika nach Deutschland gekommen waren, um ihre Familien zu besuchen. Vor ihrer Rückreise wollten sie noch einige Tage in Hamburg sich vergnügen. Der eine, Heinrich Piepgras, hatte ein Auge auf Maria geworfen und beobachtete sie unaufhörlich auf der Tanzfläche. Schließlich fasste er sich ein Herz, stellte sich Maria vor und forderte sie zum Tanze auf. Er war ein gut aussehender, zurückhaltender Mann, Sohn des Tischlermeisters, der Herzogin von Glücksburg. Maria war sofort von seiner Persönlichkeit gefangen und verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Er erzählte ihr von Amerika und von den vielen Möglichkeiten, dort zu einem Vermögen zu kommen. Auch über die gegenseitige Unvoreingenommenheit und von der Aufbruchstimmung in diesem Einwandererland berichtete er begeistert. Das Bild von der neuen Welt, das er zeichnete, löste eine Faszination bei dem jungen Mädchen aus. Schon nach wenigen Tagen ertappte sie sich bei dem Gedanken, entweder ich gehe mit dem oder mit keinem als Bräutigam. Nach einer Woche stand Heinrichs Rückkehr nach Amerika bevor. Es war also keine Zeit für langwierigere Entschlüsse. Und so verlobten sich die beiden und Heinrich bat sie, ihm bald über den Atlantik zu folgen. »Ich schreibe deinem Vater um das Reisegeld«, schlug Heinrich damals vor, erzählt Marie weiter. Ich antwortete ihm, er wird es nicht schicken. »Nur leihweise, er bekommt es nachher wieder.« Und so schrieb er an meinem Vater und bekam keine Antwort. »Warte, bis ich dir von jenseits des Atlantik Geld schicke, Maria, und dann kommst du nach.« Zum Abschied schenkte er mir einen Ring. Wie groß ihr Vertrauen zu dem geliebten Mann war, den sie eigentlich noch gar nicht richtig kannte, kann Anne in ihren nachfolgenden Sätzen entnehmen. »Ich schenkte ihm statt eines Rings mein Sparkassenbuch mit allem, was ich mir erspart hatte.« Anne denkt ungläubig, wozu eine verliebte Frau nun fähig ist. Heinrich reiste ab und Maria blieb allein in Hamburg im Haushalt der Witwe Resing zurück. Die Waschfrau im Hause meinte verächtlich, »Was, glauben Sie wirklich, dass er Ihnen das Geld schicken wird? Das ist ein Betrüger, wie Sie sie alle sind. Ihr Geld hat er haben wollen und weiter nichts, da können Sie lange warten. Sie werden von ihm nichts hören und sehen.« Maria wartete sehnsüchtig auf eine Nachricht von Heinrich. Jeden Morgen eilte sie voller Erwartung zum Briefkasten. Ein halbes Jahr, ein Jahr, vergeblich. Hatte sie sich doch in ihm getäuscht? Gründete ihre Sicherheit in die Gültigkeit ihres Versprechens nur auf das Wunschdenken einer Verliebten? Hatte die Waschfrau recht damit, dass alle Männer gleich sind? War sie vielleicht doch noch zu unerfahren im Umgang mit Männern? Es war ihre erste große Liebe. War ihm etwas zugestoßen? Nachts wälzte sie sich im Bett hin und her gerissen von Zweifel und Hoffnung. Sie wollte nicht glauben, dass er sie vergessen haben könnte. Endlich, nach 2 Jahren, kam von Heinrich ein Brief aus Südamerika. Sie konnte es nicht erwarten, das Kuvert aufzureißen. Sie las, dass er inzwischen in Peru als Handwerker tätig sei. Sie solle so schnell wie möglich zu ihm kommen. Die beigefügten 300 Goldmark seien für die Bezahlung der Schiffspassage nach Lima. Ich war sehr aufgeregt bei der Vorstellung, Heinrich wiederzusehen in einem fremden Kontinent nach einer Schiffsreise über den Ozeane. Was wird mich auf dem mir so unheimlichen Meer erwarten? Wie werde ich mich unter Menschen zurechtfinden, deren Wesen und Sprache ich nicht kenne? Sehnsucht und Angst, Mut und Neugier wechselten des Nachts in meinen Träumen und trieben mir oft den Schweiß in den Nacken. Und dann sagte ich mir, ich habe mich entschlossen und werde jetzt alle Brücken hinter mir abbrechen.